Welcome everybody to the Stadium Speaker, the podcast about communication in football. I think my pick whistles. Internationale Woche bei uns. Und wir schauen heute auf die Performance der Bundesligisten in Europa. Und als wäre das nicht schon spannend genug, werfen wir auch einen intensiven Blick auf die Kadernominierung des DFB-Teams von Julian Nagelsmann. Sehen wir hier schon den WM-Kader? We'll see, wie die Franzosen zu sagen pflegen. In diesem Sinne, welcome and a friendly hello to my co-host Jens Secker. Hallo Jens.
Hello Nils. This is very nice, but can we please do the podcast in German? Because my English is not one wall free.
Okay. Not free willy oder freiwillig, wie man zu sagen pflegt, aber gut. Lass uns auf Deutsch machen.
Ja, genau. Ja, das one wall free ist einer der der tollen Sprüche von Jürgen Klopp, die er damals während seiner Liverpool-Zeit gebracht hat. Und wir können ja mal so einen klitzekleinen Blick in den Maschinenraum unseres Podcasts werfen. So, der Nils entwirft ja immer ein wunderschönes Intro, das ihr hier jede Woche oder alle zwei Wochen, je nachdem, wie wir aufnehmen, hier zum Besten gegeben bekommt. Und er schreibt das auch vorher immer so ein bisschen auf, dass er so ein bisschen weiß, was er sagt. Ich gucke da aber in der Regel nicht rein, weil ich da gerne auch von überrascht werden möchte, was er so sagt. Aber heute habe ich mal einen Blick riskiert, weil ich habe mich irgendwie nicht so ganz spontan gefühlt heute, Nils. Okay, deswegen wusste ich schon, dass du mit deinem Englisch um die Ecke kommst. Und da wer kann das besser als Jürgen Klopp? Dann während seiner Zeit in Liverpool hat er einige dieser Perlen rausgehauen. Das war schon one wall free, einwandfrei. Das ist schon schön, ja.
Was war damals bei Lothar Matthäus, als er in New York, I hope we have a little bit lucky.
Ja, ja, genau.
Ja, und
genau.
Solche Sachen. Ja. Also no offense, wer dem Englischen nicht so mächtig ist, man kann es ja lernen, ne? Ist ja auch gar nicht böse gemeint. Aber hat sich irgendwie angeboten, weil wir natürlich heute zwei mehr oder weniger internationale Themen haben.
Jawohl.
Und wir würden gerne beginnen mit den internationalen Spielen unserer Bundesligisten. Und wir fangen mal ganz oben an und damit meine ich die Champions League. Und ich rede da sehr gerne drüber, muss ich sagen, denn aus Münchner Sicht ist das ja ziemlich gut gelaufen.
Wie ist dann im Endeffekt ausgegangen? 10-2 oder was über zwei Spiele?
Und ich meine dafür, dass Atalanta...
Das haben sie ein bisschen Glück gehabt, oder? Die Münchner, also war knappe Nummer.
Ja. Ich meine, Bergamo ist keine Laufkundschaft, das muss man sagen. Und das wissen die Dortmunder nur allzu gut. Aber die Bayern waren einfach in beiden Spielen natürlich haushoch überlegen. Und gut, das zweite Spiel hat man schon auch Bergamo angemerkt. Die wussten, dass sie da nichts mehr ausrichten können. Ja, und die haben es nicht ernsthaft versucht. Also demnach war das eigentlich schon nach dem Hinspiel gegessen. Aber das Hinspiel, muss man schon sagen, war beeindruckend stark. Und das ja auch ohne Harry Kane, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich habe dann immer mal gedacht, der wird auch auf der Bank gesessen haben und sich gedacht haben, ist schon eine geile Mannschaft, wenn das ohne mich schon so gut funktioniert. Mhm. Und es ist ja so, also obwohl Jackson dann noch ein Tor gemacht hat, hat er auch zwei Riesenchancen liegen lassen. Das hätte noch höher ausgehen können. Also die Bayern haben ein Ausrufezeichen gesetzt, würde ich sagen. Und deswegen muss man gar nicht viel drüber reden, außer war Bayern stark.
Hast du denn jetzt wirklich Nils? Dich da, wann war es? Am Mittwoch. Hast du dich da hingesetzt und hast nach einem 6-1 im Hinspiel dich da hingesetzt und hast dann das Bayern-Spiel alleine geguckt und hast dir dieses 4-1 gegen Bergamo. Ich kenne die Antwort. Um Gottes Willen, ich kenne die Antwort.
Ich kann dir sagen, ich habe mich sogar selber noch gestresst, weil ich Mittwochabend noch in Wiesbaden war bei einem Videodreh und habe dann immer auf die Uhr geguckt und mir gedacht, Mann ey, 21 Uhr geht's los mit Champions League. Und ich saß dann 8:50 im Auto und habe im Auto schon das Spiel mir gestreamt mit total schlechtem Internet da in Wiesbaden und habe es natürlich geguckt, weil ich ja das ja auch immer interessant finde, gerade auch aus so einer Situation heraus, was macht der Gegner, aber auch, wie gehen die Bayern damit um? Und man kann ihnen halt nichts vorwerfen, weil sie es super seriös gemacht haben. Und auch das fand ich spannend. Ich habe tatsächlich kurz überlegt, ob ich Konferenz gucke, aber dann, wie üblich, mir gedacht, nein.
Nö, eher nicht. Ich habe Konferenz geguckt, wie üblich, weil ich mir dachte, also Bayern, es interessiert mich ja sowieso eher weniger als dich, sagen wir mal. Und ich wollte natürlich auch schauen, was auf den anderen Plätzen passiert. Und wir können ja mal die Mittwoch-Parallelspiele zumindest ganz kurz mit reinnehmen. Mhm. Liverpool dreht ein 0-1 aus dem Hinspiel gegen Galatasaray, gewinnt 4-0. Und
standesgemäß. Ne? Ja, standesgemäß.
Ja. Auch also wirklich eine überzeugte Leistung von Anfang an. Es waren keine Galatasaray-Fans im Stadion, die ja sonst auch immer sehr lautstark sind. Und Anfield hat gerockt. Ja. Und mit 4-0, wie du sagst, standesgemäß. Treffen jetzt auf Paris Saint-Germain.
Genau. Cool. Ja. Ja, ja, das, also wir haben wirklich geile Viertelfinals, das muss man mal ganz grundsätzlich sagen, ne? Das ist schon ganz cool so. Ich meine, es ist natürlich schade, dass jetzt der ein oder andere Underdog da auch raus ist, aber wenn man jetzt liest, Paris gegen Liverpool, Real gegen Bayern, Barca gegen Atletico und dann haben wir noch Sporting gegen Arsenal, ja, das kann man schon machen.
Das sind schon vernünftige Spiele und trotzdem gab es dann am Mittwoch in dieser Konferenz auch so einen kurzen Moment, wo man das Gefühl haben konnte, vielleicht kann Tottenham das Ergebnis tatsächlich auch nochmal drehen gegen Atletico. Die haben dann aber, also Tottenham hat losgelegt wie verrückt, haben dann ihre vielen Chancen, die sie nicht hatten oder die sie hatten, nicht genutzt. Bester Mann auf dem Platz, Nils Mathis Tell.
Ach, guck.
Ja. Der hat eine richtig starke Leistung gezeigt, war, also zumindest, was man so in dieser Konferenz dann sieht, es waren ja nur 3 Spiele, da war auch schon relativ viel von Liverpool, von Tottenham zu sehen. An jeder starken Situation war Mathis Tell beteiligt.
Du weißt, ich schätze den ja auch. Ja, also ich fand Mathis Tell wirklich immer cool, auch bei Bayern. Ich fand es auch ein bisschen schade, als er dann weggegangen ist, ehrlich gesagt. Vielleicht kommt er aber irgendwann nochmal zurück. Ich glaube, er hat sein Herz da auch ein bisschen in München verloren. Aber es war natürlich schon schwierig, da das Hinspiel, ich glaube, 5-2 ausgegangen ist für Atletico. Da musste natürlich auch relativ viel passieren. Ne?
Ja, und Atletico hat dann einfach in den richtigen Momenten, immer wenn es so ein bisschen knapper wurde, haben sie dann eins gemacht. Und dann hat man einfach gezeigt, auch was, oder hat man einfach auch gesehen, was das für eine abgezockte Mannschaft ist. Ja. Und dann können wir ja gerade noch Barca mit reinnehmen, die wirklich in der zweiten Halbzeit über Newcastle weggerollt sind. Das also war wirklich fantastisch anzusehen. Und also da muss ich echt auch mal eine Lanze brechen für Hansi Flick. Ich glaube, auch in diesem Podcast haben wir uns ja beide auch so gedacht, Hansi, ist das der richtige Move für dich? Kann Hansi Flick nach den Graugänsen Barcelona? Ja. Und der liegt in der Liga vorne. Ja, und also wirklich, wenn du dir die Aufstellung auch mal anschaust, des Teams, ich glaube, da war Rafinha, den haben sie dazu gekauft, Lewandowski haben sie dazu gekauft und hinten den Keeper Garcia, den haben sie dazu geholt und der Rest war gefühlt, waren Eigengewächse aus dem Barca-Campus. Also es ist schon echt auch krass. Und Spieler, die ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Also, sagen wir mal, vor dieser Saison, ne? Und die spielen da eine Top-Rolle und überzeugen mit schönem Offensivfußball. Das wird spannend gegen Atletico.
Das wird super spannend, das spanisches Duell. Und ich habe die Tage auch gelesen, dass ja jetzt schon über eine vorzeitige Vertragsverlängerung auch von Flick diskutiert wird. Also man ist in Barcelona sehr, sehr glücklich mit seiner Arbeit.
Und Hansi hat auch schon gesagt, das fand ich sehr spannend, dass das sein letzter Verein ist, den er trainiert.
Stimmt, habe ich auch gelesen.
Ja. Ich meine, klar, kannst du dir natürlich auch, wenn du Bayern hattest und hast jetzt eine einigermaßen erfolgreiche Zeit in Barcelona, man weiß ja nie, wie es da zu Ende geht, ne? Das kann natürlich auch mal so oder so passieren, dann kannst du vielleicht noch auf die Insel, aber dann war es das auch mit Vereinen dieses Kalibers, von daher, ja, kann ich mir schon vorstellen.
Insel ist noch ein Stichwort, Jens. Wir hatten ja noch ein Spiel in London, was leider aus deutscher Sicht nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das hätte gewünscht. Die Leverkusener haben 0-2 verloren gegen den FC Arsenal. Yes. Auch das im Nachhinein keine große Überraschung. Ne? Und ich habe ehrlich gesagt schon nach dem Hinspiel gedacht, wo die Leverkusener ja zu Hause echt gut waren. Und es stand lange 1-0 für Leverkusen. Und dann macht gerade Havertz am Ende noch den Ausgleich. Und ich habe ehrlich gesagt, als ich das dann gesehen habe, schon gedacht, das wird teuer. Und so war es im Endeffekt auch. Ne?
Ja, absolut. Ich meine, du hast ja die Bayern auch gesehen, wie sie damals bei Arsenal gespielt haben. Und ja, die Londoner, die können da schon echt eine Wucht erzeugen. Das war jetzt nicht so, als hätten die jetzt von der ersten Sekunde an Chancen am Fließband kreiert. So war es nicht, aber dann so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten haben sie sich da richtig reingebissen. Und Blaswig hat das eine oder andere Mal überragend gehalten, sonst hätte es auch schon früher deutlicher ausgesehen. Und die muss man schon auf dem Zettel haben. Auch wenn ich sagen muss, dass sie für mich nicht mehr so diesen ganz aktiven Fußball spielen, den man noch in der Hinrunde gesehen hat. Und ich würde das mal von Arsenal auch auf die anderen englischen Vereine beziehen. Auch bei Manchester City hat man manchmal im Moment das Gefühl, dass sie Körner gelassen haben. Dass es eine lange Saison wurde und auch so in der Liga, wenn es dann gegen West Ham im vergangenen Spiel 1-1 steht und man so das Gefühl hat, hey, das ist City. Die haben noch eine Halbzeit Zeit, die gewinnen das Ding hier 4-1. Zumindest in der Vergangenheit war das immer so. Und man hat so das Gefühl, so ganz kriegen sie das Gaspedal eben nicht durchgedrückt. Und ja, jetzt sind sie gegen Real Madrid rausgeflogen. Natürlich massiv beeinflusst das Spiel durch die rote Karte von Bernardo Silva noch in der Anfangsphase.
Das war die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich jemals in einem Champions League-Spiel gesehen habe.
Wieder ein schönen Grüße nach München. Danke, danke, Uli. Und übrigens hat ja auch Christoph Freund irgendwie bei der PK, wann war die für das kommende Spiel? War gestern oder war das heute sogar?
Heute Vormittag? Das müsste heute dann, ja. Heute.
Genau, er hat ja irgendwie gesagt, ja, wir sind der FC Bayern und wir lassen uns nicht den Mund verbieten.
Oh.
Ja, also ich meine.
Ja, ja, okay.
Ja, kann man so sagen. Ich meine, Uli ist ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, ne?
Ja, das war, also ne, über die Bundesliga wollten wir jetzt gar nicht groß sprechen, aber ja. wenn wir es schon anschneiden.
Das war zu präsent, dieses Zitat ja, in der vergangenen Woche.
Das stimmt, also es war schon schwierig, finde ich. Also es fällt mir da sehr schwer, die Bayern-Brille abzusetzen, aber diese beiden Tore, die da wegen Handspiels nicht gegeben wurde, waren schon mal strittig, aber dann diese gelb-rote Karte gegen Diaz, die war natürlich eher lächerlich. Also ihm da gelb nochmal zu geben wegen der Schwalbe, er springt sofort wieder auf, er wird auf jeden Fall getroffen, das siehst du, er springt sofort wieder auf, er reklamiert nicht, wo ist das eine Schwalbe? Also das hat kein Mensch verstanden. Und das hat ja sogar der Schiedsrichter selber nach dem Spiel auch eingeräumt, allerdings wurde das auch untersucht und es war halt keine so glasklare Fehlentscheidung, als dass dann diese Strafe irgendwie rückgängig gemacht wurde, was auch wieder strange ist, aber gut. Ja, aber ich glaube, das war insgesamt, weil die Bayern natürlich damit lange mit 10 Mann gespielt haben und trotzdem dem Sieg gegen Leverkusen da sehr nah waren, hat man sich natürlich einfach maßlos über den Schiedsrichter geärgert. Ich finde nicht zu Unrecht, aber natürlich, Uli ist Uli, ne? Der haut dann natürlich einen raus, der ein bisschen drüber ist.
Genau, und das ist halt gerade für einen Verein wie den FC Bayern, der ja immer auch Respekt sich ganz groß auf die Fahnen schreibt und so weiter. Und weißt du, im Moment, Nils, es wird sowieso so unfassbar auf die Schiedsrichter eingedroschen. Und ich sag jetzt mal, auch in der Situation, in der die Bayern sind, kannst du ja auch sagen, okay, heute ist es mal nicht für uns gelaufen, aber dann so mit der großen Geste dann sofort zu sagen, die schlechteste Schiedsrichterleistung, die ich je gesehen habe. Ich meine, wie alt ist Uli, ne? Der ist über 70, gut über 70, er wird ein paar Fußballspiele gesehen haben. Das ist schon eine Nummer zu viel. Und dann halt noch so zu sagen, ja, auch so ein bisschen, ja, wir nehmen auch so Tendenzen wahr, dass der FC Bayern hier so benachteiligt wird bei solchen Geschichten. Das hat ja schon Real Madrid-Vibes. Also das kommt, Freunde, ne? Also ist okay, kann mal passieren, geht mal in eure Richtung, geht mal gegen euch, ist Teil des Spiels. Diesmal hat es euch vielleicht erwischt an der einen oder anderen Stelle. Ich gebe dir da recht, die gelbe Karte für Diaz, die hätte es nicht unbedingt geben müssen. Aber ja, sich dann da irgendwie so aufzuregen, bleibt mal ein bisschen entspannt, Freunde, ne?
Und gerade mit 30 Punkten Vorsprung vorne in der Tabelle kannst du ja eigentlich, ne? Ja. Aber ich meine, da siehst du halt, die wollen halt jedes Ding gewinnen und das finde ich auch nachvollziehbar. Die haben genug Energie investiert in das Spiel. Und ja, komm, aber geschenkt, Jens, zum Abschluss der Champions League. Wir haben jetzt 8 Mannschaften noch im Pott. Wer wird's denn am Ende? Lehn dich doch bitte mal weit aus dem Fenster.
Ich lehne mich tatsächlich, also ich habe es ja eben schon mal so ein bisschen gesagt. Ich habe so das Gefühl, dass es Arsenal nicht wird. Die haben, glaube ich, genug damit zu tun, irgendwie seit 2006 wieder eine Meisterschaft einzufahren in England. Das hat oberste Priorität, dass sie diese 20 Jahre dort beenden, die sie den Titel eben nicht gewonnen haben.
Ich glaube, Sporting wird es auch nicht, ne?
Das glaube ich auch nicht. Ich glaube schon, dass Arsenal da weiterkommt. Ich hab wirklich, auch wenn es mir in der Seele wehtut, Nils, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es das Jahr der Bayern sein könnte. Einfach.
Das tut dir in der Seele weh. Ja, come on. Es tut mir wirklich internationale Spiele, man ist für die deutsche Mannschaft.
Hallo? Hab ich nicht. Sowas habe ich nicht, Nils. Guck mal, wir sind doch hier globalisiert. Wir sind Europa. Außerdem, das hört dann irgendwann bei den Bayern, hört das auf. Nein, also, ich hab das Gefühl, dass das viel für die Bayern spricht. Ich glaube schon, wenn die Real schlagen, dann haben sie sehr gute Chancen, den Titel zu holen.
Das glaube ich auch, weil gegen Paris ist noch eine Rechnung offen aus dem Sommer. Und gegen Paris, da in Amerika, das lief auch wieder nicht so glücklich für die Bayern und auch gegen Real ist noch eine Rechnung offen. Also auch da kann ich natürlich überhaupt nicht objektiv urteilen, aber ich habe auch echt ein gutes Gefühl dieses Jahr. Die Bayern sind stark, Kompanie macht das so geil. Ja, ich glaube auch, sie könnten es werden.
Komm, die zwei Minuten nehmen wir uns noch. Wir tippen mal kurz, wir tippen mal durch. Also wir haben jetzt Paris gegen Liverpool. Wer kommt weiter?
Paris.
Paris, bin ich bei dir? Ja. Real Madrid gegen Bayern?
Ja, das muss ja dann, müssen ja dann die
müssen
Bayern
die
sein.
Bayern werden.
Ja. Und dann hätten wir ja auch das Halbfinale Paris gegen Bayern. Und wie gesagt, ich glaube, die Bayern wollen unbedingt dann Paris schlagen. Und genau deswegen wäre das ihr Weg ins Finale.
Und auf der anderen Seite? Sporting, ja. Arsenal haben wir schon gesagt.
Genau. Barca gegen Atletico. Da wäre schon eher die Überraschung, wenn es Atletico wird, ne? Also.
Ja, wobei Atletico ja Barcelona rausgehauen hat in der Copa del Rey und da gab es auch ein Hinspiel. Das ist 4-0 für Atletico ausgegangen, also zu Hause. Und dann haben sie zu Hause das gerade noch mit einem 0-3 so über die Bühne gekriegt, dass es nicht noch Verlängerung gab. Also zumindest haben sie sich da auch über zwei Spiele schon gegen Barcelona durchgesetzt.
Und dennoch, ich sage dir, wir schreiben mal das Drehbuch, das perfekte Bayern-Drehbuch. Wie schön wäre das, im Finale dann auf Barcelona zu treffen und mit Hansi Flick. Ja. Ja, dann gibt's das große Wiedersehen und die Bayern machen es dann.
Ich glaube auch, dass sich die Bayern, wenn es wirklich zu diesem Finale kommen sollte und die Frage ist entweder Atletico oder Barca, ich glaube, die Bayern würden sich auch lieber Barca wünschen.
Glaube ich auch.
Also im Finale gegen Diego Simeone, der ja auch schon ein paar Mal in diesem Finale stand und es nie gewonnen hat.
Genau.
Ich glaube, das ist sein absoluter Lebenstraum und der wird dieses Team so anzünden. Also Atletico würdest du nicht im Finale haben.
Aber das würde ja voraussetzen, dass wer auch immer dann erstmal das Viertelfinale gewinnt, Barca oder Atletico, die müssten ja dann auch noch Arsenal ausschalten.
Ja, aber ich glaube gerade auch Atletico mit ihrem Ansatz, auch mit diesem eher defensiven Ansatz und mit diesem, wir tun unseren Mannschaften erst weh und dann gucken wir mal, dass wir spielerisch auch irgendwas hinkriegen und haben einen Julian Alvarez in absoluter Überform, der auch eine schöne Bude jetzt gegen Tottenham wieder gemacht hat. Also ich glaube schon, dass Atletico ein verdammt harter Gegner ist, so in diesen Knockout-Partien.
Oh, das wären schöne Spiele. Das ist halt das Geile. So zum Ende der Saison, das sind dann schon immer höchst attraktive Spiele in der Champions League mit sehr, sehr viel Spannungsgehalt.
Deswegen, ich tipp's auf der anderen Seite. Also Barca schlägt Atletico vielleicht.
Ja, ich würde es auch denken. Barca schlägt Atletico, dann haben wir Barca gegen Arsenal und dann im Finale Flick gegen Kompanie. Eieiei, aber es sind ja noch ein paar Spiele zu machen und ja nicht nur in der Champions League, sondern auch in der Europa League. Und auch da waren ja die Deutschen aktiv. Also wir können es ganz kurz zusammenfassen. Die Stuttgarter und die Freiburger haben gespielt. Und nachdem Stuttgart das Hinspiel gegen Porto 1-2 verloren hat, gab es leider auch jetzt eine 0-2 Niederlage.
Und die war, wie auch das Hinspiel, unverdient. Die Stuttgarter hätten da auch ihre Chancen in der Anfangsphase nutzen sollen, sagen wir mal. Dann hätten sie da auch eine gute Chance gehabt. Aber der Keeper war auch stark drauf. Der hat ein paar coole Dinger auch rausgeholt. Und dann, ich meine, Porto ist auch, glaube ich, wenn man sich die Teams die dabei sind. Was habe ich gestern irgendwie von dem Moderator gehört? Der hat irgendwie gesagt, 50 Jahre am Stück international vertreten. Auch nicht schlecht. Kann man schon machen.
Ja, ja und wie auch in der Champions League, eine von zwei Mannschaften hat sich dann aber eben auch in der Europa League durchgesetzt. Und das waren dann die Freiburger, die das Hinspiel gegen Genk 1-0 verloren haben, aber dann plötzlich zu Hause ein 5-1 aufs Tapet zaubern. Und das war schon ziemlich geil.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Nils, ich habe nur das Ergebnis gesehen. Ich kann zum Spiel überhaupt nichts sagen, aber wenn man jetzt mal guckt, sie spielen jetzt gegen Celta Vigo, dann wartet entweder Sporting Braga oder Real Betis Sevilla.
Ich sag dir, da ist aber
nicht
schon
unmöglich.
Was drin.
Ich würde nicht sagen, unmöglich.
Ja, da ist was drin, ja. Ich sehe das eigentlich auch relativ positiv da.
Ja.
Ja, mal gucken, was das noch gibt. Also es ist auf jeden Fall cool, dass die Freiburger da mit dabei sind und die deutsche Fahne auch mit hochhalten. Und Gleiches gilt auch für unsere Mainzer. Hello!
Ja, ich wohne ja nicht weit von der Arena weg. Also so, was sind das? 1,5 Kilometer Luftlinie. Ja. Und das war das frühe Spiel gestern. Und ich kam dann irgendwie nach Hause vom, ich habe selbst gekickt gestern Abend und habe zweimal innerhalb von 5 Minuten so einen lauten Jubelschrei gehört. Und du hast den Stadionsprecher Andreas Bocchius gehört, wie er irgendwas vor sich hingeschrien hat. Ich habe nicht genau verstanden, was. Und habe dann schnell in den Ticker rein. Und dann sind da die 2 Tore für die Mainzer gefallen. Und ja, haben sich verdient durchgesetzt gegen Sigmar Olmütz, so was man so lesen konnte. Und das ist jetzt auch eine finde ich, ziemlich spannende Geschichte. Sie spielen jetzt gegen Racing Straßburg, was ja so der Feeder-Club vom FC Chelsea ist. Also viele Spieler, die beim FC Chelsea so rangeführt werden sollen, werden dann eben ausgeliehen an Racing Straßburg. Und die haben auch ja gerade den Trainer von dort zu Chelsea geholt, Liam Rose Senior. Also die stehen in Frankreich auf Platz 6. Na, ist vielleicht ja auch was drin. Und dann wartet entweder Rayo Vallecano, die in Spanien wirklich keine sonderlich gute Saison spielen, oder AEK Athen. Und mit ein bisschen Fantasie, ich glaube, wenn du das jetzt gegen Straßburg einigermaßen hinkriegst, dann sehen wir die Mainzer im Finale, Nils.
Ja, und für die Mainzer war das ja gestern ja schon ein Erfolg, ne? Also es gibt ja auch ein bisschen Kohle. Ich glaube 1,15 Millionen habe ich gelesen, gibt es jetzt für die nächste Runde.
Ich glaube insgesamt, habe ich die Tage im Kicker gelesen, 14 Millionen hätten die Mainzer durch die Conference League gemacht.
Guck mal, und das ist schon, ja, definitiv. Und für Mainz ist das sehr, sehr kostbares Geld. Und da ist jede Runde natürlich jetzt im wahrsten Sinne Gold wert.
Und sie haben es ja auch geschafft, Entschuldigung Nils, dass ich dir ins Wort falle, sie haben es ja auch geschafft, sich trotzdem auch gleichzeitig in der Bundesliga zu stabilisieren. Ja. Also sie standen ja in der Hinrunde überhaupt nicht gut da oder nach der Hinrunde und haben sich ja in der Liga stabilisiert und noch Runde für Runde jetzt auch in der Conference League gemacht. Von daher...
Ja, der Urs scheint da einen ganz guten Job zu machen, würde ich sagen.
Ja, leider auch vergangene Woche Sonntag gegen Bremen.
Ja, in der Tat, stimmt hier aber nicht.
Ja, sie haben, das war wirklich klassischster Urs Fischer Fußball. Das kann man ihnen 0,0 vorwerfen. Die haben es genau richtig gemacht. Haben ihre Tore erzielt und haben das Spiel dann durch Defensive kontrolliert, indem sie einfach Werder nicht haben rankommen lassen und haben da ganz entspannt den Sieg nach Hause geschaukelt. Also verdient. Absolut verdient. Leider.
Yeah, well. Und ich habe schon die Tage gedacht, ach, jetzt ist ja wieder DFB. Aber nein, wir haben ja noch einen Spieltag jetzt an diesem Wochenende. Da freue ich mich auch drauf. Und jetzt, weil wir bei Urs Fischer waren, denke ich an Union Berlin. Die kommen beispielsweise nach München, die Berliner. Aber komm, wir schweifen nicht schon wieder ab, denn wir haben ja noch ein anderes richtig cooles und richtig spannendes Thema. Unser aller Bundestrainer Julian Nagelsmann
hat der Bundesjulian.
Der Bundesjulian hat den Kader für die anstehenden Spiele gegen die Schweiz und gegen Ghana, Spieler bekannt gegeben, also den Kader. Und das war natürlich wieder sehr, sehr interessant. Vor allem natürlich, weil man davon ausgehen kann, dass dieser Kader jetzt nicht so weit weg ist von unserem WM-Kader. Aber wir fangen mal woanders an, Jens. Denn wir haben ja beim letzten Mal Julian Nagelsmann durchaus etwas kritisch kommentiert. Und ich würde auch sagen, nicht zu Unrecht. Ich weiß, du hast die PK gesehen. Ich habe sie mir dann auch noch in voller Länge abends reingezogen. Wie hast du ihn denn erlebt? Rein kommunikativ, was hat er für eine Figur abgegeben?
Bevor wir darauf kommen, jetzt ja erstmal eine grundsätzliche Sache. Ist ja ein ganz deutlicher Beweis auch, dass es diese PK überhaupt gab, dass Julian Nagelsmann ein Hörer des Stadionsprechers ist. Weil wir haben bei der letzten Kadernominierung, da war es ja so, der Kader wurde bekannt gegeben. Er hat dann aber quasi, das war auch donnerstags, er hat dann erst am darauffolgenden Montag erklärt, warum er welche Spieler nominiert hat.
Nachdem drei Tage schon richtig Action war,
haben sich alle das Maul zerrissen darüber, warum er Spieler dabei hat oder eben nicht. Ja. Und das hat er diesmal anders gemacht. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich finde, er hat sehr ausführlich erklärt, was seine Gedanken waren. Das auch nachvollziehbar erklärt. Ich finde, dass seine arrogante Art auch gegenüber der schreibenden Zunft immer mal wieder so durchgeklungen ist. So, also jetzt erkläre ich das hier mal für die ganz Dummen und dass mir hier keiner schreibt, dass hier mein Spielstil irgendwie zu kompliziert ist.
Da werde ich sauer, hat er gesagt.
Ja, genau, da werde ich sauer, wenn ihr das jetzt schreibt. Weil er hat irgendwie gesagt, durch zwei Verschiebungen, Positionsverschiebungen, können sie, was weiß ich, 10 Meter Raum gewinnen,
indem sie anders höher stehen? Durch zwei Positionsverschiebungen und 10 Meter, die sie anders stehen, spielen sie ein anderes System.
Ja, also sowas, genau. So, also, da, so, er kann halt dann doch nicht aus seiner Haut und so diese, immer über diese negative Art zu kommunizieren, das ist auch, glaube ich, was man nicht rauskriegt. Also ein Beispiel, er hat Dennis Undav hat er nominiert und er sagte, ja, mit der Quote, die Dennis Undav jetzt erzielt hat, war es unmöglich, ihn nicht zu nominieren.
Stimmt, ja.
Julian, sag doch einfach, ey, wegen der Quote musste ich diesen Typ nominieren. Ja, drückt es doch positiv aus. Nein, ich finde, es ist schon auffällig, dass er immer so über dieses Negative kommt. Das finde ich, das könnte er ein bisschen anders machen, weil ich glaube, das würde die Leute auch noch mal mehr mitnehmen. Man würde nicht sagen, ja, okay, der Undav ist, der ist gar nicht so schlecht, also haben wir ihn irgendwie dabei, sondern man könnte ja auch sagen, er ist ein richtig geiler Kicker, den wir da vorne drin haben. Würde doch auch bei uns Fans ganz anders ankommen.
Und umso mehr verstärkt das ja den Eindruck, dass Julian Nagelsmann auch sehr intensiv immer die Presse verfolgt, vor allem wenn über ihn geschrieben wird und dass er dann möglicherweise auch diese ganze Diskussion um Undav mitbekommen hat, der sich ja auch selber zu Wort gemeldet hat. Und es wurde ja so ein bisschen diskutiert, genau über diese Quote, warum wird eigentlich so wenig über ihn gesprochen? Bei der letzten PK hat er quasi nicht über ihn gesprochen. Und so klingt eben diese Formulierung von Nagelsmann jetzt so wie, ja, okay, jetzt wurde so viel drüber diskutiert, jetzt muss ich ihn ja mitnehmen. Jetzt habe ich auch mal geguckt, wie viele Tore er geschossen hat. Ich weiß genau, was du meinst. Aber nur mal so, der Spiegel beispielsweise schreibt zur Kommunikation von Julian Nagelsmann, wenn man die Eloquenz des Bundestrainers zum Maßstab nimmt, ist Deutschland schon so gut wie Fußball-Weltmeister. Julian Nagelsmann kann so wunderbar erklären, warum er welchen Spieler beruft und warum welchen nicht, dass man stets geneigt ist, seinen Erklärungen zu folgen. Ja.
Also hast ich muss du das ja auch sagen, so?
Ja, ich war also das, was du jetzt angesprochen hast, hast du völlig zu Recht angesprochen. Bei mir hat es zumindest dieses Mal nicht so viele Momente der Irritation gegeben wie bei der letzten PK. Das hat er auf jeden Fall besser gemacht. Es war nicht ganz so oft, dass man sich denkt, Gott, was erzählst du jetzt? Warum machst du das? Warum machst du dieses Fass auf?
Ja.
Ich finde schon auch nach wie vor, er lässt da sehr tief blicken, auch in seine Gedankengänge. Und ich weiß nicht, ob das immer notwendig ist, aber alles in allem war das natürlich eine völlig okaye PK von ihm. Und wir können jetzt natürlich nicht alle, ich glaube 26 Spieler hier, durchsprechend, aber wir haben uns natürlich mal den einen oder anderen rausgepickt, der auf der Liste steht und folgerichtig auch ein paar Spieler, die eben nicht auf dieser Liste stehen. Und was natürlich erstmal sehr auffällig ist, ist, dass Julian Nagelsmann offensichtlich auf einen großen Bayern-Block setzt. Und das macht ja irgendwie auch Sinn, oder?
Ja, also ganz grundsätzlich schon. Es fehlt natürlich Jamal Musiala, was er ja auch erklärt hat, dass er eben eine Reaktion im Sprunggelenk gespürt hat. Zumindest für mich war das auch neu. Diese Information habe ich bei Bayern jetzt gar nicht so gehört, aber ich habe auch die vergangenen Spiele nicht so intensiv verfolgt wie du. War das vorher schon raus oder
Nein,
hatte er das jetzt
also gedroppt? Zumindest, nee, genau, das wurde vorher so nicht kommuniziert.
Auch spannend, ne? Dass dann der Bundestrainer das
und das sind solche Kleinigkeiten, genau. Und das sind so Kleinigkeiten. Und das ist genau wie, wenn er sagt, ich habe Lennart Kral bei der Nachhilfe erwischt. Also, ne? Und da steht jetzt am nächsten Tag in der Bildzeitung, Lennart Kral geht zur Nachhilfe. Also, das sind genau solche Sachen.
Stimmt, da habe ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Der Herr Kral ist ein bisschen schlecht in der Schule, deswegen muss er zur Nachhilfe.
Genau. Ja. Und das sind genau so Sachen, das sind Details, die musst du einfach nicht nennen. Die er dann immer wieder nennt und bietet dafür einfach Vorlagen für Schlagzeilen. Und das ist das, was er nicht machen muss.
Ja, aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, ja, also macht natürlich absolut Sinn. Die Bayern, haben wir ja schon ein paar Mal gesagt, spielen eine gute Saison, sind ja jetzt quasi auch sicherer Champions-League-Sieger.
Genau, haben wir festgelegt.
Also von daher, nein, und du hast natürlich auch diese Achse, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass es natürlich auch sinnvoll ist, dass du die bildest, weil du hast ja nicht so wahnsinnig viel Vorbereitungszeit und da macht es natürlich schon Sinn, wenn sich die Spieler auch zumindest in Teilen aus dem Verein schon kennen. Ja. Und das macht schon Sinn.
Ich denke auch. Und dann gibt es natürlich noch mehr Fragezeichen. Also Musiala müssen wir natürlich sehr hoffen, dass er wieder fit wird. Es gibt halt noch ein paar andere Spieler, bei denen es jetzt insgesamt nicht so gut läuft. Also ich denke an einen Florian Wirtz. Ich denke an einen Nick Woltemade, der auch gerade nicht die beste Zeit da in Newcastle hat.
Das stimmt.
Leroy Sané ist ehrlich gesagt gerade so ein bisschen unter meinem Radar. Also jetzt sind sie ja nur gerade rausgeflogen aus der Champions League. Aber
ja, da hat er aber auch nicht viel gespielt, Nils. Ich glaube, er hat das Hinspiel, was sie ja 1-0 gegen Liverpool gewonnen haben, hat er gar nicht gespielt. Mhm. Und jetzt ist er irgendwie zur Halbzeit eingewechselt worden. Und warte mal, da stand es doch auch schon. Warte mal, wir haben das doch hier irgendwo stehen. Da stand es doch auch schon für Liverpool. Ja, 1-0, okay. Aber dann kam ja auch nicht mehr viel. Mhm. Dann überhaupt offensiv von Gala. Also Ja, das ist schon eine Überraschung, finde ich, dass er Leroy Sané da mitnimmt. Ja. Wirft aber natürlich so die Frage auf, wer wäre gerade über den rechten Flügel offensiv eine Alternative?
Beispielsweise ein Karim Adeyemi, den er jetzt nicht mitgenommen hat, aber ich glaube, da hat halt die Blackbox-Affäre ein bisschen Spuren hinterlassen. Wer das nicht mitbekommen hat, schaut mal in unsere Playlist. Wir haben da eine schöne Folge drüber gemacht über die Blackbox von Karim Adeyemi. Du, ganz ehrlich, das muss eine Rolle spielen. Also Adeyemi ist auch gerade nicht unbedingt der bei Dortmund.
Er ist kein Stammspieler, ja.
Genau.
Richtig, ja, genau.
Irgendwie mega viel reißt. Und dennoch, glaube ich, bei Sané ist es ja auch nicht anders. Ich weiß nicht, ob der einfach, also Nagelsmann einfach einen besseren Draht noch zu Sané hat oder da die gemeinsame Vergangenheit mehr verbindet. Aber darüber kann man schon diskutieren, dass er Sané mitnimmt und Adeyemi nicht.
Vielleicht ist es für ihn auch so ein letzter Test. Weißt du, er hat ja schon zwischendrin auch immer mal gesagt, ja, ich habe jetzt auch den dabei, weil ich von dem, den ich zu Hause gelassen habe, weiß, wie er ist.
Ja.
Das hat er zum Beispiel bei Andrich gesagt, so nach dem Motto, ich will jetzt hier Anton Stach probieren, weil wir kennen Robert Andrich, der war bei der EM dabei und so weiter. Ich weiß, wie der tickt, ich weiß, was der Mannschaft geben kann. Mhm. Ich probiere jetzt aber den Stachi, wie er gesagt hat, mal aus. Vielleicht ist das auch so ein Ding, dass er sagt, ich will den Leroy Sané hier noch mal testen, ich will ihn noch mal dabei haben, weil ich finde schon, und da muss man gar nicht die Dortmund-Brille aufsetzen, aber ich finde schon, dass Maxi Bayer in den vergangenen Wochen im BVB-Dress einen sehr guten Eindruck macht. Mhm. Und der könnte ja auch eine dieser vorderen Positionen da begleiten. Also von daher, ich hätte mir schon auch vorstellen können, dass man ihn da noch mal offensiv mit reinnimmt. Ich kann es mir nicht anders erklären, weil wie gesagt, die Leistungen von Sané bei Gala geben es eigentlich nicht her, dass man ihn unbedingt dabei haben müsste.
Ich glaube, was da natürlich auch mit in die Bewertung einfließt, sind ja nicht nur die Leistungen im Verein, sondern eben auch in der Nationalmannschaft. Und da erinnere ich mich an zuletzt gute Auftritte von Sané.
Absolut hundertprozentig. Ja. Aber bei anderen Spielern heißt es ja immer, ja, die müssen Quoten erfüllen und die müssen hier und die müssen jenes und so weiter. Und ich meine, auch Niklas Füllkrug hat in den vergangenen Jahren starke Leistungen im Nationalteam gebracht, bringt jetzt nicht die Quote und ist deswegen raus. Mhm. Bei Leroy Sané scheint es ein bisschen anders zu sein. Mhm. Vielleicht ist es ein Mangel an Alternativen oder wie ich gesagt habe, dass er jetzt nochmal ihm wirklich auf den Zahn fühlen will, hilft er uns bei der WM. Mhm.
Und nur weil du den Namen gerade genannt hast, Anton Stach ist ja vielleicht jetzt nicht allen so ein Begriff. Das kann man ja schon sagen, war eine kleinere Überraschung, dass er den jetzt nominiert hat. Also der spielt bei Leeds United. Und im Kicker-Interview hatte Nagelsmann vor nicht allzu langer Zeit noch gesagt, über Stach, er sei nicht enorm kopfballstark und auch nicht der Top-Zweikämpfer.
Ja, das war, aber da haben wir letztes Mal gar nicht drüber gesprochen, Nils. Ja. Das war ja noch so ein kleines Eigentor, was sich Nagelsmann noch geschossen hat. Er hat nämlich Anton Stach damals in diesem Kicker-Interview ja mit Leon Goretzka verglichen. Und da ging es ja um diese ähnliche, wir brauchen einen kopfballstarken Spieler und so weiter. Und Anton Stach hat in der Premier League die deutlich besseren Werte, wenn es um Kopfballduelle geht und auch um Zweikämpfe.
Na schön.
Also, ja genau, wunderbar, danke. Also er hat eine Statistik herausgezogen, die es eigentlich so gar nicht hergibt. Von daher finde ich es jetzt auch okay, dass er ihn halt da mitnimmt und bei ihm halt wahrscheinlich tatsächlich mal gucken will, wie er so ist.
Und es scheint ja nun so zu sein, dass Nagelsmann hinten rechts fest mit Kimmich plant und demnach hätten wir für zwei Sechser-Positionen in der Mitte, Stand jetzt, Felix Metscher, Leon Goretzka, Alexander Pavlovic, Pascal Groß und eben Anton Stach. Ne, jetzt bei diesem Aufgebot, aber das ist eben die Sache. Ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass dann ein Andrich dann eben doch mitfährt. Der guckt sich jetzt den Stachi mal an und dann wird er vielleicht dann doch eher den Robert Andrich mitnehmen. Also von den fünf oder sagen wir mal sechs Namen, wer wäre denn da jetzt deine Doppelsechs, wenn klar ist, dass Kimmich hinten rechts spielt?
Ja, also ich glaube schon, dass Pavlovic gesetzt ist.
Glaube ich auch, ja.
Ich könnte mir, also so wie Ja, das jetzt so aussieht, ich könnte mir schon vorstellen, dass er da Leon Goretzka nebendran stellt. Ich würde es aber gerne mit Felix Metscher sehen. Ich würde gerne Pavlovic und Metscher zusammen sehen. Noch viel lieber würde ich Pavlovic und Stiller sehen. Aber ja, dazu kommt es nicht. Dazu kommt es nicht. Und er hat ja auch deutlich erklärt, wieso. Naja, sagen wir mal so. Er hat sehr deutlich erklärt, warum Pascal Groß dabei ist.
Ja, dann nehmen wir uns gerne noch mal mit
jetzt. Genau, er hat ja gesagt, dass Pascal Groß, war ja auch bei der EM dabei und er hat da schon nicht viel gespielt. Und Julian Nagelsmann hat ja diese Rollenverteilung. Also jeder Spieler hat eine ihm zugedachte Rolle, die er eben in diesem Kader erfüllen soll. Und Pascal Groß ist halt ganz klar als Spieler, sagen wir mal, hinter den ersten 11, 12, 13, 14. Ja, da ist er angesiedelt, genau. Und diese Rolle kann er sehr gut ausfüllen. Und das hat er wohl schon bei der EM getan. Er hat auch gesagt, ja, er war zwischendrin auch mal stinkig, dass er nicht so viel gespielt hat. Aber er würde halt auch so ein Magnet sein zwischen den verschiedenen Spielern und könnte mit allen und würde immer alle aufbauen und würde jedem zur Seite stehen und jedem helfen wollen. Das ist ja total schön. Und dann lässt er Angelo Stiller zu Hause. Und dann könnte man eigentlich sagen, okay, das alles, was jetzt auf Pascal Groß zutrifft, super Teamplayer und so weiter. Ist das etwa Angelo Stiller nicht, Nils?
Offensichtlich zumindest mal in Teilen. Ja. Was genau ihm da jetzt fehlt, das bleibt das Geheimnis des Bundestrainers. Aber vielleicht ist Stiller eben schon vom Typ eher so, dass er ein bisschen mehr murrt, wenn er auf der Bank sitzt. Vielleicht ist er nicht ganz so verbindend und geht nicht ganz so auf die anderen Spieler zu, was jetzt keine große Überraschung wäre. Aber für Stiller tut's mir auch leid, weil ich den auch wirklich gut finde. Der spielt da in Stuttgart eine sehr, sehr gute Saison auch jetzt wieder. Ist schon schade und ich glaube, der wird mehr damit hadern als beispielsweise Tom Bischoff von den Bayern, der sich ja auch ein bisschen Hoffnung gemacht hat. Und da hat der Nagelsmann auch, fand ich auch ganz interessant, das dass er gesagt schön, hat, ja, genau, ja. Da, also er muss es ja quasi schon als Ehre auffassen, dass man überhaupt über ihn redet. Und da kann man aber inhaltlich ja jetzt auch gar nicht groß widersprechen, denn Bischoff spielt ja auch bei den Bayern nicht viel und er hat beispielsweise deutlich weniger gespielt als Lennart Kahl, über den wir auch gleich nochmal ganz kurz sprechen sollten. Und Bischoff macht das immer solide, wenn er reinkommt. Und trotzdem ist er, ja, der hat ja noch Zeit. Also der wird auf jeden Fall Nationalspieler werden, wenn jetzt nichts Außergewöhnliches passiert. Mhm. Und Nagelsmann hat ja auch gesagt, wenn er sich überlegt, welcher Spieler, den er dann einwechselt, kann der Mannschaft noch irgendwie was bringen, noch einen neuen Impuls. Da gibt's halt andere, die er dann eher vor Tom Bischoff sieht.
Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Ich glaube, Tom Bischoff hat ja gefühlt noch nicht mal eine Position beim FC Bayern. Also ja, der spielt ja irgendwo links, da, wo es fehlt.
Ja, genau. Also will eigentlich auf der 6 spielen.
Ja, genau. Wir alle wissen, dass das nicht ganz so einfach ist, bei den Bayern auf der 6 zu spielen. Aber sei es drum. Und ja, du hast eben Lennart Kahl schon erwähnt. Er hat Lennart Kahl jetzt nominiert und dafür Said Elmalah zu Hause gelassen.
Ja, wird
auch drüber diskutieren.
Ja, genau. Das kann man sicherlich auch so oder so sehen. Ich meine, Fakt ist, für Kahl spricht natürlich dann wieder der Bayern-Block. Also er harmoniert natürlich dann mit einigen Spielern, die dann auf jeden Fall auf dem Platz stehen werden, besser als Elmalah. Das ist auf jeden Fall mal so. Und Kahl hat auch wirklich viele gute Auftritte im Dress der Bayern hingelegt. Und Nagelsmann verspricht sich natürlich da einen jungen Wilden, der unkonventionell gut 1 gegen 1 und einfach auch torgefährlich ist. Und das ist Kahl auch. Und den kannst du sicherlich in gewissen Konstellationen dann auch einfach mal reinschmeißen. Der wird auch nicht von Anfang an spielen. Aber ja, why not? Also das ist so eine kleine Geheimwaffe. Und ja, Didi Hamann hat ja beispielsweise Richtung Elmalah gesagt, über seine Qualitäten brauchen wir nicht zu diskutieren. Dass er in Köln nicht immer von Beginn an spielt, darf nicht gegen ihn verwendet werden. Ja, well, er hat für Köln 9 Tore gemacht und seine Entwicklung geht stetig bergauf. Ich sehe keine Argumente, ihn nicht mitzunehmen. Sagt Didi, aber gut, Julian Nagelsmann sieht die offensichtlich.
Ja, ich finde schon, dass es Argumente gegeben hätte, auch Said Elmalah mitzunehmen, einfach auch deshalb, weil wir da wieder bei diesen Rollen sind. Jetzt, weißt du, Said Elmalah hat ja auch in Köln dann immer wieder für Furore gesorgt, gerade wenn er dann in der 60. Minute von der Bank kam. Dass er in der Nationalmannschaft nicht Stammspieler sein wird während der WM. Ich meine, das ist klar. Aber das ist doch genau diese Rolle. Und ich meine, das ist ja auch die würde ich zumindest sagen, einer der Gründe, warum er auch Jonas Urbich mitgenommen hat. Mhm. Weil der eben bei den Bayern genau diese Rolle hat, die er in der Nationalmannschaft dann haben wird. Mhm. Von seinen Qualitäten, die er als Keeper hat, mal ganz abgesehen. Ne? Aber er ist da ja auch quasi so eine Art ja, Impact-Sub, wenn's notwendig ist. Also er kommt rein, wenn da hinten jemand ausfällt. Ansonsten ist er noch jung, hält die Schnauze und ist halt dabei und sorgt für gute Stimmung. Und vielleicht wäre dann halt auch, wenn so ein Stammkeeper wie Atubolu dann nicht dabei oder dann nicht spielt, dass der dann hinten dran ein bisschen eher mit den Hufen scharrt als einer, der diese Rolle eben aus seinem Verein auch kennt. Und natürlich kommt noch dazu, dass dieser Verein der FC Bayern München ist und jetzt nicht Holstein Kiel. Aber
es ist schon spannend. Also, dass er bei den Kann-Entscheidungen offensichtlich dann sehr zu den Bayern-Spielern jetzt neigt gerade.
Ja, das ist auf jeden Fall so. Ja, ansonsten, aber ich muss ganz grundsätzlich sagen, Nils, wenn wir jetzt so auch drüber sprechen oder auch als ich das gestern irgendwie so gesehen habe, er hat ja vorher bei diesem Kicker-Interview angekündigt, es wird Entscheidungen geben, da wird ganz Fußball-Deutschland drüber diskutieren. Hm. Ja, also jetzt im Endeffekt, okay, ja, Stach neu dabei, Urbich neu dabei, Karl anstelle von El Mala, gut, alles klar, aber ansonsten.
Der große Aufschrei bleibt aus, ne? Ich finde auch. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen. Also wenn er das jetzt völlig anders sehen würde als die 83 andere Millionen Bundestrainer, dann wäre ja auch was falsch. Also ein bisschen ein paar Gedanken machen wir uns ja hier auch.
Ja, absolut. Und gerade so Experten wie wir, Nils. Ne? Also.
Ich freue mich auf jeden Fall echt dieses Mal sehr auf die Länderspiele. Ich werde die auch gucken, wenn es die Zeit und andere Termine zulassen. Aber ich bin schon sehr interessiert, wie das jetzt so kurz vor der WM aussieht mit der Nationalmannschaft.
Ja, absolut. Ja, und dann sind es ja auch nur noch ein paar Monate bis zur WM. Also klar, Endspurt, Bundesliga, mal gucken. Da ist ja besonders ihr Abstiegskampf und so der Kampf um die internationalen Plätze noch sehr interessant. Champions League haben wir eben schon drüber gesprochen. Auch im Pokal kann es noch mal lustig werden.
Das stimmt.
Aber dann, ist nicht mehr lang hin.
Ja, richtig. Schön. Wir haben auf jeden Fall ein paar schöne Fußballwochen vor uns, würde ich sagen. Können wir uns drauf freuen.
Ja, absolut. So wird es sein. Und, Nils, das muss ja auch unser Ziel sein, dass wir das eine oder andere Spiel dann, wenn es in die heiße Phase der Champions League geht, auch wieder gemeinsam vor dem Bildschirm verbringen.
Das, finde ich, sollten wir tun. Und ich habe schon gesehen, das Rückspiel könnte irgendwie bei mir eng werden. Also wir sollten das Hinspiel direkt mal anpeilen.
Und das ist in Madrid.
Im Bernabeu.
Das ist auch schon sehr interessant.
Ja, finde ich auch. Ihr Lieben, dann macht's wie wir. Bleibt gespannt. Bleibt international. Und stay tuned. Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.